Ja.
Nein.
Ich würde gerne, bevor wir hier oben auf der Bühne anfangen, mit einigen der unmittelbar am Film, am Geschehen, an der Berichterstattung Beteiligten zu diskutieren, mal ein paar Eindrücke aus dem Publikum sammeln, wie Sie denn den Film empfunden haben und welchen Realanteil vielleicht auch Sie ihm bescheinigen würden. Zeit für eure Eingaben erstmal. Eindrücke. Es hat aber jemand den Film gesehen hier, oder?
Also ich habe das gleichnamige Buch gelesen und ich muss sagen, also der Film ist doch sehr nah an der Wahrheit. Und also zumindest am Anfang, und er hat mir sehr gut gefallen. Der Soundtrack war gut. Was ich nicht so ganz verstehen konnte, ist, wie rübergekommen ist, warum er sich umgebracht hat. Also, das war nicht so ganz deutlich, aber sonst hat er mir sehr gut gefallen.
Schlechte Filme entsprechen vielleicht der Realität und es wurde da ein Mythos zerstört, aber ich frage mich, ob ein Mythos, also sowas wie ein Hacker-Mythos überhaupt gerechtfertigt ist. Also vielleicht ist das ja nur ein Image, was sich viele geben, um noch korrupter zu sein als die Korruptesten.
Naja, ich denke, es war wahrscheinlich jedem klar, vor allem wenn man das auch irgendwie in den Medien mitgekriegt hat, dass man von dem Film in Richtung, sagen wir mal, Authentizität oder Informationsgehalt, ich möchte jetzt nicht falsch reden, es gibt bestimmt eine Menge Leute, die an dem Film mitgewirkt haben, ich möchte niemanden beleidigen, aber es war von Anfang klar, dass was hier vorgeführt wird, es eher ein Fantasiegebilde ist. Aber trotzdem finde ich, hat es ein bisschen überrascht. Allerdings fand ich eher ins Negative.
Wenn ich das mal als Spielfilm betrachte, von der ersten Seite her, dann würde ich sagen, so rein cineastisch gesehen, war so mittelgut, meiner Meinung nach. Zum Schluss die Dramaturgie war ganz okay. Wenn ich es für die Hacker-Szene, was mich ein bisschen betrübt hat, sage ich mal, oder was ich nicht so toll fand, wenn ich mir den Normalbürger vorstelle oder die normalen Leute, die sich das Film angucken, kommt so doch ein bisschen das rüber, genau, das Hacker-Ethos, ach, es geht ja eigentlich doch viel um Drogen und letztendlich sind die Leute doch korrupt. So das wahre Hacking kam eigentlich wenig raus oder das Umfeld. Es war halt auf die beiden Personen bezogen, okay, das ist fair für den Film, aber trotzdem fand ich das ein bisschen schade.
Also ich kannte die Geschichte nicht so genau, wie die Realität jetzt meinetwegen aussieht. Ich fand, der Film kam aber ziemlich realistisch rüber. Bei anderen Hackerfilmen sieht man ja immer tausend Sachen, wo man sich an den Kopf fasst und denkt, oh Gott, was für ein Schwachsinn. Das gab es hier eigentlich nicht. Und ich denke, dass das, was jetzt hier mein Vorredner meinte, dass der Hacker-Mythos auch für die anderen Leute, die das sehen, irgendwie zerstört ist. Ich hatte eher den Eindruck, dass die Hauptperson da mehr so als die tragische Ausnahme rauskam und nicht, dass das irgendwie als der Standard-Hacker jetzt erkannt werden wird von den Leuten, die das sehen.
Also zu den Geschehnissen und wie sie da mit den Geschehnissen zu der gleichen Zeit irgendwie zusammenhängen in der anderen Realität, möchte ich nicht so viel sagen, weil da Leute sitzen, die das alles live miterlebt haben und viel mehr dazu sagen können. Ich fand aber, dass der nicht wirklich respektlos war, auf die Personen gerichtet. Ja, mir sind aber Kleinigkeiten aufgefallen. Der Pesthörnchen-Aufkleber, den gab es damals noch nicht, als der auf dem Chaos-Kongress da ausgestellt worden war. Und der Chaos-Aufkleber an der Tür von dieser Filmfigur, das war auch die neuere Auflage. Die alte war halt eckig und dunkler.
Richtig.
ich.
Ich fand es doch sehr interessant, wie wieder dargestellt wurde, wie toll die Hacker sind. Es sieht so aus, als ob dieser Mensch sich sofort in die wichtigsten Sachen reingehackt hätte. Von dem enormen Wissen und der harten Arbeit, bis man dieses Wissen erhalten hat, ist gar nichts dabei. Er wird als absolutes Genie dargestellt. Und ich finde, das ist gerade wie das falsche Klischee, dass er mit Drogen auf jeden Fall sofort ein absoluter Top-Hacker wird. Was da für ewig lange Erfahrungen hinterstecken, wird leider nicht gezeigt.
Aber Mikrofon ist gerade bei mir. Wenn ich zwar sagen darf, nur Folgendes: Angeblicher KGB-Offizier hat sich tatsächlich Mühe gegeben, russischen Akzent nachzuahmen. Das muss ich gestehen, ist ihm nicht ganz so gut gelungen. Ich hatte irgendwie die Hoffnung gehegt, dass westliche Welt irgendwie ohne Feindbild leben kann. Jetzt sehe ich, dass es irgendwie nicht so funktioniert. Jetzt aber zur sachlichen Seite. Der Kerl, der Karl Koch oder Hagbart erwischt hatte, er hat auch das Buch publiziert und der Artikel. Artikel heißt Stalling the Willy Hacker. Und da kann man nachlesen, was da passierte. Also Hagbart war bei weitestem nicht so kreativ, wie der Film das darstellt. Logfiles sind alle auch publiziert zur Entwicklung der Geschichte. So, jeder kann sich das nachschauen. Danke.
Ja, ich wollte auch sagen, was Daniel auch gesagt hat, das war viel zu einfach dargestellt. Der hatte einen Computer und auch für die Anfrage vom Reporter hat er gesagt, er wäre 3 Monate dabei oder so. Und sofort als erstes hackt er sich in so einen Regierungscomputer rein oder so. Das war irgendwie so, dass das irgendwie Kinderkram wäre oder so. Wenn man von einem Tag auf den anderen will, ey, heute werde ich Hacker und jetzt mache ich mal was. Das ist sofort wieder anfangen, ne?
Regierungscomputer, das erste Login, BTX.
Ja gut, ich habe wahrscheinlich einen ganz anderen Eindruck von dem Film gehabt. Für mich war das eine ganz interessante Zeitreise. Ich habe nun jetzt auch zum ganzen Geschehnis relativ viel Abstand. Also für mich war jetzt gar nicht mal so die Hacker-Szene im Vordergrund, sondern der ganze geschichtliche Abriss, der in den Jahren da war. Das ist vielleicht eine ganz andere Meinung, aber ich finde es ganz interessant halt.
Der Brüller war ja wohl die Geschichte mit der PDP-11. Das Ding als damals schon als Supercomputer zu bezeichnen, ist zeugt nicht gerade von Realitätsnähe. Ich denke, man hätte die Begründung auch so schlüssig rüberbringen können. Natürlich, wenn man irgendwo einbrechen will, dann möchte man auch mal so eine Kiste haben und mal die Hand auflegen können. Wie gesagt, der Fehlgriff mit dem Supercomputer, der ist für mich ein bisschen, hätte besser rüberkommen können, hätte man vermeiden können.
Ja, mir hat ein bisschen gefehlt, dass er dann nicht zum Schluss noch die Zacken vom Sowjetstern nachgezählt hat. Irgendwie ist ja auch nur lustig gewesen. Also, Punkt, Punkt, Punkt.
Ja, ich versuche da auch mal was zu sagen dazu. Ich finde es einen schönen Film, sehr gut gemacht, also wie ich mir einen Film erwarte. Ist irgendwie alles weg, was irgendwie groß widerspenstig, borstig sein könnte, den Erfolg des Filmes verhindern könnte, was mir sehr lieb ist. Er wird dafür sorgen, dass ein Mythos lebt. Da muss man halt wissen, hier jetzt von den Leuten im Raum, was man mit so einem schönen Mythos, der auch noch mit so einem wunderbaren Werbefilm unterstützt wird, was man damit machen kann. Das heißt, der Chaos Computer Club wird eine Druckerei beauftragen, die im Rollenendlosdruck neue Mitgliedsanträge druckt. Und wenn man dann noch schafft, wie jeder hier von den Ideen, die er selber über oder sie selber übers Hacken hat, das dann auch weiterzutragen an junge Leute, dann hat es, glaube ich, ganz gut funktioniert. Und wenn von unserer Seite aus das nicht die Überlegung ist, das halt zu verwenden, diesen Film, als eine wunderbare Chance und einem, sagen wir mal, auch ein bisschen egal ist, dass es halt ein Roman ist, der dort gefilmt wird, der halt zufällig eine realistische Vorlage hat, dann ist es falsch. So,
Gott bewahre.
Es ist der falsche Mythos. Es gibt eine selektive Art der Erinnerung, die jeder kennt, von seinen Eltern, von seinen Großeltern. Und das heißt, das ist die Erinnerung an die gute alte Zeit, früher, wo es immer so viel besser war. Diese selektive Art der Wahrnehmung beobachte ich in der CT, in dem Artikel von Monsieur Sperber. Er verschweigt in diesem Artikel, dass er derjenige war, der die beiden Lumpenjournalisten, deren Namen er nennt, Lerche und Scheunemann, auf Hackbart, zu Hackbart geschafft hat. Die Namen Lerche und Scheunemann, die ich hier bewusst wiederhole, weil sie drohen mit Klagen, wenn man ihre Namen laut nennt, sind in dem CT-Artikel, immerhin von Sperber im Klartext erwähnt, im Buch fehlen sie. Ich finde es auch okay, mit der Wahrheit im Rückblick selektiv umzugehen und nicht, wie es das Tittenblatt Konrad macht, einfach Namen von Vorbestraften, deren Verjährungsfrist abgelaufen ist, einfach nochmal im Klartext zu drucken. An der Stelle hat Christian im Buch sauber gearbeitet und die Namen weggelassen. Diese selektive Art der Wahrnehmung und der Beschreibung ist sehr wohl notwendig. Und zu dem Atomhack möchte ich einfach noch eine kleine Geschichte ergänzen. Der Rowohlt Verlag hat das Chaos-Computerbuch gemacht, herausgegeben von Jürgen Wiegmann. Und Jürgen Wiegmann ist noch während des Andrucks einfach Sturm gelaufen gegen den Rowohlt Verlag und hat das Kapitel Hacken in einem Atomkraftwerk, was bereits in dem Buch drin war, gegen seinen Willen. Auch Rowohlt Verlag war an der Stelle mediengeil und wollte die Geschichte im Chaos-Computerbuch haben, einfach rausgenommen. Und das Buch ist ohne dieses Kapitel erschienen. Auch darüber wurde nicht in der Datenschleuder berichtet. Das sind Dinge, die im Hintergrund gelaufen sind. Und wenn hier einige Journalisten sich darüber beschweren, dass sie hier wie Parias behandelt werden, dann hat das auch damit zu tun.
Ja, ich habe jetzt mal eine kleine Notizsammlung gemacht. Das erste war das zweite jedenfalls war Mythos zerstört, überrascht. Bild des Hackers geprägt durch Drogenkonsum und Korruptheit, der eckige Aufkleber, Drogen machen den Superhacker, der russische Akzent, der kam gut rüber. Die Logfiles, Stalking the Willy Hacker. Kurze Antwort darauf, das war nicht hackbar, das war Markus Hess. Das war ein anderer, der Beteiligten, der auch im Film überhaupt nicht vorkam. Also der Film hat auch ja die Figuren alle ein bisschen durcheinander gewürfelt. Also das naja, kurz dazu. Die Geschichte mit der PDP, also Entschuldigung.
Darf ich kurz was sagen? Also ich glaube, es ist sehr schwierig, diesen Film so zu betrachten, dass man jetzt irgendwie Details finden möchte, die nicht der Realität entsprechen, weil es ist ein Spielfilm und da werden die Personen durcheinander gewürfelt und die Tatsachen durcheinander gewürfelt. Das bringt nicht viel, da jetzt irgendwie Einzelheiten zu zerfleddern.
Ich wollte auch.
Ist er? Es beruht auf.
Ja, also über genau diesen Zusammenhang würde ich gerne gleich reden, aber ich würde gerne ganz kurz die Liste durchgehen. Die PDP-11-Geschichte, was sagt der Hakko noch gleich? Die ist irgendwie dumm gelaufen. Ja, die ist in der Tat dumm gelaufen. Die ist ja echt. Ne? Also das ist eine Sache, die...
Naja, dazu darf ich was sagen. Also das eine Problem ist, es ist keine PDP-11. Und das andere Problem ist, zu der Zeit war eine PDP-11 absolut nicht sexy. Also das war ein schon sehr langsames Gerät und das wäre eine Wex gewesen. Aber leider
Naja gut, aber die haben ja die PDP-11 rangekarrt. Also die Geschichte hat es wirklich gegeben. Die hat jahrelang mehr oder weniger in der Garage von jemand gestanden. Wir haben neulich die Magnetbänder geerbt, die dazu kamen. Die Ausdrucke waren leider schon weg. Ihr habt ja mitbekommen. Gut, so viel dazu. Eine Sache hat der Hans Christian auch wegen der Diskussion vorhin darum gebeten, dass wir die vielleicht nochmal klarstellen. Ich denke, wir machen hier gleich mal eine kurze Vorstellungsrunde, aber ich möchte gern was zu den zwei Personen sagen, die ich ursprünglich geladen hatte, die auch mal Interesse gezeigt hatten, die jetzt aber nicht hier sind. Das sind Dob und Pedro im Film Lupo und wie heißt der andere gleich? Pepe. Die beiden haben ja ihre Probleme weniger mit dem Film als mit dem Buch, weil sie halt so ihre Darstellung dem Hans Christian Schmidt, der hier neben mir sitzt, der den Film und auch das Buch gemacht hat, eben um einen möglichst authentischen Film zu machen, eine Menge Sachen erzählt haben. Und allerdings diese ihre Aussagen, was sie nicht wussten oder zu dem Zeitpunkt, als sie die Aussagen gemacht haben, nicht sich im Klaren darüber waren, auch noch in einem Buch verwendet wurden. Und das Buch, das ist eben keine fiktive Geschichte, sondern das gibt im Grunde genommen die Interviews, ist eine Zusammenstellung aus den Interviews und so eine Chronologie der Ereignisse. Da sind halt auch etliche Sachen über die heutigen Lebensumstände der beiden drin, die sie so ungern in dem Buch drin haben wollten. Und Wau hat das eben angedeutet, es hat halt im Vorfeld, und da habe ich eine kleine Unpräzisheit in der Diskussion davor begangen, ich habe halt gesagt, dass der Dob seinen Job wegen dem Buch verloren hat, das stimmt so nicht. Der Dob hat seinen Job verloren wegen dem Artikel im Konrad, weil dort eben sein Klarname genannt wird und eine Menge Sachen behauptet wird, die mit seinem heutigen Leben so ein bisschen bedingt in Einklang zu bringen. Er hatte halt einen Job bei einer Bank und hat den irgendwie spontan verloren. Vielleicht magst du da jetzt auch noch was zu sagen, zu wie das gelaufen ist? Nimmst du einfach das Mikro?
Also. Ja, ich würde gern zu dem Buch was sagen, weil mich das vorher schon so ein bisschen gestört hat in der Darstellung von Andi. Es sind ja ein paar Leute hier im Saal und auch neben mir auf der Bühne, die genauso wie Dob und Pedro Interviews mit uns geführt haben. Zu dem Zeitpunkt, als wir den Film in Vorbereitung hatten, wussten wir noch nicht, dass wir später auch noch ein Buch machen wollen. Aber ich habe alle Beteiligten angerufen und habe gesagt, wir wollen gerne noch ein Buch machen zu diesem Film. Dieses Buch soll aus euren Interviews bestehen. Wir wollen aus den Interviews zitieren. Ist es in Ordnung oder nicht? So einen Anruf nicht zu machen, wäre grob fahrlässig, weil man dieses Buch nie publizieren würde können. Und die Beteiligten oder Betroffenen haben unterschiedlich reagiert. Manche haben gesagt, ja bitte schick mir aber das Manuskript vorher. Das habe ich in allen Fällen so gemacht. Teilweise haben wir das Satz für Satz oder Aussage für Aussage dann eben durchgesprochen. Dob und Pedro waren beide so, dass sie gesagt haben, nee, brauchen wir nicht das Manuskript. Schick uns bitte ein Belegexemplar. Dass beide wussten, dass da ein Buch entsteht mit Interviews, zeigt für mich auch, dass wir die Leute gebeten haben, uns Fotos zu schicken. Pedro hat einen ganzen Stapel Fotos geschickt. Uns ging es mit Sicherheit nicht darum, in dem Buch irgendjemanden zu verunglimpfen. Uns ging es eigentlich darum, neben dem Film, der ein fiktiver Film ist, ich habe nie behauptet, dass der Film versucht, das Leben von Karl Koch nachzuerzählen. Das war die zweite Ungenauigkeit vorher vom Andi. Das Buch hat den Untertitel Das Leben des Hackers Karl Koch. Der Film heißt Nichts, wie es scheint, als mit Untertitel. Und die dritte kleine Ungenauigkeit, die ich noch korrigieren wollte, das stimmt, dass Karls Schwester erst durch den Beitrag im Fernsehen von dem Projekt erfahren hat. Das Erste, was wir aber gemacht haben, noch bevor wir irgendjemanden interviewt haben, ist, dass wir losgezogen sind und versucht haben, herauszufinden, ob es noch lebende Verwandte von Karl Koch gibt, weil auch ohne diese Vorsichtsmaßnahme wäre es ziemlich verrückt, so einen Film zu machen, falls diese Leute was dagegen hätten. Karls Schwester hat ihre Nummer geändert, hat auch einen anderen Nachnamen und ein guter Bekannter hat uns gesagt, er glaubt, sie wäre verzogen, würde in Afrika leben. Dann haben wir diese Recherchen eingestellt und gestern und heute haben wir uns eigentlich stundenlang unterhalten. Sie findet das Buch in Ordnung. Sie hat gesagt, es ist die bisher kompletteste Materialsammlung über Karl Koch und sie hat einiges erfahren, was sie vorher noch nicht wusste. Das wollte ich jetzt nochmal vorab loswerden.
Ja, vielleicht leiten wir die Runde damit ein, dass jeder sich kurz vorstellt und seinen Bezug zu der Angelegenheit.
Stell uns doch einfach vor.
Stell uns doch einfach vor. Gut, das ist Freke Over. Heute mittlerweile in anderen Zusammenhängen in dieser Stadt bekannt für die PDS als Landtagsabgeordneter. Damals, ich glaube, ich kann sagen, relativ enger Freund von Karl noch aus Schulzeiten. Gemeinsame politische Aktivitäten, Anti-AKW-Geschichten und so fort, was ja im Film auch angedeutet wurde. Ja, das ist Hans, der damals noch unter dem Namen Pengo unterwegs war und also ein bisschen in der Figur des wie heißt der noch? Des David im Film ein bisschen, aber auch nur ein bisschen verkörpert ist. Pengo hat damals in Berlin gewohnt und ist in diese ganze Angelegenheit mit reingezogen worden, war neben Karl eben auch derjenige, der dann mit den Schritt zur Offenbarung gegenüber dem VS gemacht hat, um den eigenen Arsch zu retten, so darf ich glaube ich sagen. Ja, Hans-Christian Schmidt ist schon vorgestellt und Matthias Lehnhardt im Grunde genommen auch eben einer der beteiligten Journalisten an dieser Panorama-Angelegenheit. Ja, Hans, du hast eben schon gesagt, du findest es müßig, über den Wirklichkeitsanteil des Films zu reden. Auf der anderen Seite, denke ich, können wir uns auf eine Aussage einigen, nämlich der Film, der prägt auf jeden Fall in bestimmten Kreisen der Bevölkerung, die überhaupt nichts mit Computer und der Angelegenheit zu tun hat, der prägt ein bisschen das Bild von dem, wie Hacker von draußen gesehen werden. Und insofern haben wir uns irgendwie mit dem Film, zumindest als Club, zwangsläufig auseinanderzusetzen, weil wir mit den Vorurteilen oder mit dem Bild, oder wie wir es auch immer formulieren, nun mal konfrontiert sind. Insofern wäre für mich schon eine erste interessante Frage hier in die Runde nach oben, wie real ihr dann die ja, Geschichte nachgezeichnet findet in Bezug auf die persönliche Situation, aber auch in Bezug auf das, ja, ich sag jetzt mal, Projekt für sich.
Also es ist ja so, dass es nicht den Hacker schlechthin gibt und auch nicht die Wahrheit schlechthin. Und beides zu suchen in dem Film halte ich halt für nicht sehr sinnvoll. In dem Film wird eine Realität von Leuten dargestellt, die ich so auch nicht erlebt habe. Was also auch mit den Drogen zusammenhängt, die da genommen werden, oder mit den Verhaltensweisen untereinander, mit der dargestellten Brutalität. Das hat nur sehr begrenzt eine Ähnlichkeit damit. Aber ich denke auf der anderen Seite, dass es ohnehin nicht möglich ist, in einem Film irgendwie den Hacker schlechthin darzustellen, so dass die Bevölkerung, die damit nichts zu tun hat, in ihrem Weltbild da nicht eingeschränkt wird. So, insofern, wenn die Presse schreibt, irgendwie, wenn du dir heute Morgen den Pressespiegel durchliest, was die Leute da über Hacker schreiben, da kann ja ganz anders werden, und da finde ich, dass sie sehr viel mehr über die Menschen verrät, die da mitgemacht haben, auch wenn es irgendwie mit der Realität nicht so viel zu tun hat, als die ganze Berichterstattung, die angeblich neutral über Hacker und ihre Motivation berichten, vorgibt.
Ja, um das auch nochmal zu sagen, der Film ist nicht die Realität, ich habe es auch ganz anders damals erlebt. Aber er drückt für mich sehr viel von dem Gefühl aus, was damals mich mit Karl verbunden hat und was auch für die Zeit gestanden hat, in der wir zusammen da politisch aktiv waren und ich natürlich auch diese Sachen mitbekommen habe. Was ich sehr spannend fand in der Entstehungsgeschichte, ich habe dann irgendwann mal alle Interviews der verschiedenen Leute gelesen und das waren einfach so viel Realitäten, wie es Interviews waren. Und ich finde, dass das im Buch so ein Stück weit auch rüberkommt, wo dann die verschiedenen Aussagen nebeneinander gestellt werden. Das war schon sehr spannend, dass das selbst nach 10 Jahren noch bei den Beteiligten so unterschiedliche Formen von Realität, von Wahrheit von damals gibt.
Ja, Matthias, vielleicht du als nächster Zeitzeuge dran.
Soll ich jetzt was Kluges sagen?
Nein.
Na, ich habe mich gut unterhalten bei dem Film, ne, fand es ganz amüsant. Es hat sich, wie das hier auch gekommen ist, eigentlich nichts mit dem gedeckt, was ich noch an Erinnerung an die 10 Jahre alten Vorgänge habe. Also das habe ich ganz anders erlebt. Aber wie gesagt, den Film fand ich ganz unterhaltsam.
Naja, und fandst du die Journalisten realistisch?
Nö.
Warum naja, nicht? Also,
naja, das ist, wie gesagt, es ist im Film erlaubt, sowas zu machen, also solche Stilisierungen, solche Zeichnungen zu machen. Was soll ich dagegen sagen? Also ich habe von den beteiligten Journalisten niemanden richtig wiedererkannt. Also weder diesen Redaktionsleiter, der ich fand ziemlich tölpelhaft war, noch den anderen, der so ein bisschen das Seelchen gemacht hat. Also da habe ich keinen der Beteiligten dann wiedererkannt. Oh. So war es nun wirklich nicht.
Hm? Wie bitte? Na gut. Hans-Christian, was mich jetzt aus deiner Sichtweise mal interessieren würde, du kommst ja nun nicht unmittelbar aus der Hacker-Szene und du bist ja mehr oder weniger als Außerirdischer an die Materie herangegangen. Wie haben denn auf dich diese Zusammenhänge gewirkt? Ich meine, der Film, würde ich jetzt mal sagen, ist ein bisschen, also wenn ich den jetzt so vergleiche mit dem, was ich hier auf dem Kongress erlebe oder so, dann ist es doch mehr oder weniger, insbesondere durch irgendwie den Lupo und so, ist das schon irgendwie ein bisschen eine Gangstergeschichte. Also es sind, denke ich, so vom Charakter her, kennt man das aus anderen Filmen, wie eben so, weiß ich, ob ich dir da zu viel reinrede, aber wie hast du denn jetzt, ich meine, du hast ja ein sehr umfassendes Bild von dieser ganzen Angelegenheit gemacht, bevor du den Film gemacht hast. Das war auch nicht der erste Anlauf, den Film zu machen. Vielleicht kannst du mal zur Entstehungsgeschichte und von dem, was wie auf dich diese ganze Geschichte und die Szene gewirkt hat, was sagen.
Ja, wenn man Außenstehender ist, dann ist es erstmal ein bisschen befremdlich und schwierig, mit den Leuten in Kontakt zu kommen, die so viel mit Computern zu tun haben, wie viele im Saal das hier haben. Michael, mein Co-Autor, und ich haben eigentlich eher immer versucht, einen Vorteil darin zu sehen, dass wir in dem Film eben so erzählen wollten, dass es keine Szenen gibt, die Leute nicht verstehen würden, die nichts mit Computern zu tun haben. Von daher auch so ein Versuch dieser Erklärung zum Beispiel mit einer Kekspackung und einer Zigarettenschachtel. Was uns aber auch wichtig war, ist, dass wir die Geräte, die wir im Film zeigen, möglichst authentisch halten und auch das, was auf den Oberflächen zu sehen ist, authentisch halten. Und da haben uns dann ja einfach auch dankenswerterweise Leute vom Club unterstützt und uns geholfen. Genauso haben wir mit einem der Beteiligten, mit Urmel, zusammen gearbeitet und er hat uns einfach bestimmte Ausdrucke noch gezeigt, wenn es um sowas geht, authentisch sein oder nicht. PDP-11 finde ich auch einen seltsamen Vorgang. Ob das damals ein Superrechner war oder nicht, weiß ich nicht. Tatsache ist, dass die PDP-11 hatten. Wir haben im Nachhinein keine bekommen, weil die mittlerweile in irgendwelchen Museen stehen, aber die wir bekommen haben, ist auf keinen Fall größer als diese damalige PDP-11, also die entspricht in den Maßen sehr genau der echten PDP-11. Und ich kann auch nicht verstehen, wie man sich als intelligenter Mensch so ein Gerät anschafft. Es gab nur auch Freunde, die wir gesprochen haben, die gesagt haben, die fanden diese Maschine einfach geil, die fanden das Ding irgendwie toll und deswegen wollten die haben. Und ich bin mir sicher, dass die über sowas wie Starkstromanschluss wahrscheinlich irgendwie Bescheid wussten. Aber in dem Moment sollte wohl das Ding her. Also da gibt es ja auch Leute, die das noch hautnah oder eben näher miterlebt haben. Ich weiß nicht, ob die heute Abend hier sind. War das die Antwort auf die Frage? Nee, ne?
Doch, das war schon ein Teil der Antwort auf die Frage. Ich meine, wie würdest du dann sozusagen die Entstehungsgeschichte, ich meine, das ist ja im Grunde genommen, kann man sagen, unter allen Beteiligten, das ist das Schöne an diesen Interviews gewesen, es war in der Tat so 20 verschiedene Realitäten. Wie würdest du denn, ich meine, dein Film, der erzählt eine bestimmte Entstehungsgeschichte dieser Idee so, aber ich könnte mir vorstellen, dass es da doch noch auch ein anderes Bild bei dir gibt. Wie ist denn das Ganze eigentlich, wie ist diese Idee aufgekommen? War das eine Schnapsidee, war das eine Haschisch-Idee? Ich meine, vielleicht mag sich auch jemand anders dazu äußern.
Die Idee zum Film? Oder
nein, Entschuldigung, die Idee zum KGB. Nee. Die Idee zum Film ist...
Kann ich nicht so genau sagen. Ich habe nur den Eindruck, dass wir in Bezug, wenn du sagst, eine Haschisch-Idee oder eine Schnapsidee, in Bezug auf Drogen- und Alkoholkonsum uns in dem Film mit Absicht sogar noch ziemlich zurückgehalten haben. Freke, kannst du vielleicht was dazu sagen? Ja, soweit ich weiß, haben Karl und seine Kollegen so ziemlich alles eingeworfen, was in der Nähe war.
Aber das Bier...
Nee, also um da mal direkt drauf zu reagieren, das hatte ich mir eigentlich auch, ich meine, da haben wir ja schon mal drüber gesprochen. Karl hat zwar irgendwie wie Däubel komm raus gekifft, das haben wir zu der Zeit alle getan, aber diese Koks-Szenen, das ist halt völlig übertrieben. Und das also hat mich ja auch schon beim ersten Sehen des Films ein Stück weit gestört. Richtig ist, dass Karl mal auf dem Trip hängen geblieben ist und dass das auch sehr viel dann damit zu tun hatte, dass er in die Klapse kam und was dann mit ihm an Psychopharmaka-Drogenkonsum stattgefunden hat, staatlicherseits organisiert. Aber diese Darstellung des unentwegten Vollrauschs mit Koks, das habe ich zu keinem Zeitpunkt so erlebt. Wenn es auch richtig ist, dass Karl Koks genommen hat, dass er Pilze ausprobiert hat, wie zu der Zeit der gesamte Freundeskreis einfach mal die Drogenpalette durchprobiert hat. Und ansonsten waren wir vielleicht eher Kiffer und das kommt da nicht so ganz rüber, vielleicht am Anfang, aber.
Also ich kann nur aus Interviews zitieren, wo Pepe sagt, wir hatten haufenweise das Koks auf dem Tisch liegen. Ich bin nach Hannover geflogen von Berlin aus, habe Nachschub geholt, bin zurückgeflogen und da ging das Koksen weiter. Vielleicht,
das war halt Pepes Realität.
Das ist halt dann genau. Pepes Realität. Zum Thema Gangsterfilm möchte ich dann nur noch so viel sagen, weil ich nicht genau weiß, was du mit Gangsterfilm meinst. Vielleicht die Schlägerszene.
Ja.
Es gibt Interviews, die wir geführt haben. Pepe, sogar Dob selbst, ich weiß nicht, ob er das jetzt auch noch so sehen würde, wo es hieß, in dem Moment, wo sie wussten, Karl würde ausplaudern oder Karl ist kurz davor, irgendwem was zu sagen, Karl wollte ja auch immer ein Buch schreiben, sie würden ihn wegdrücken. Für mich heißt es eigentlich ihn umlegen oder unschädlich machen. Insofern fand ich die Szene nicht überzogen. Aber eins muss mal wirklich völlig klar sein, der Film ist ein Spielfilm. Was da vorne dran steht, ist das, was man üblicherweise solchen Filmen, deren Idee aus der Realität gegriffen ist, vorneweg mitgibt. Nämlich der Satz, dieser Film beruht auf wahren Begebenheiten. Es gibt den Film über Larry Flint, es gibt den Falken und den Schneemann. Da steht vorne dieser Satz. Kann ich ganz gerne und klar beantworten, die Frage. Ich bin im August 65 geboren, Karl ist im Juli 65 geboren. Ich war zumindest in der Schülerzeitung in ähnlichen Zusammenhängen, war damals auch politisch engagiert. Ich habe 91 im Spiegel den Artikel gelesen über Karl Koch, hatte den Eindruck, da ist ein sensibler, junger, intelligenter Mensch, der ein seltsames Abenteuer erlebt hat und der auf eine tragische Art und Weise ums Leben gekommen ist. Diese Geschichte hat mich interessiert und die hat mich gefesselt und das hat über Jahre hinweg gehalten. Und mein Beruf ist es, im Kino oder in Drehbüchern Geschichten zu erzählen. Und diese Geschichte wollte ich erzählen. Ist das beantwortet oder? Ja.
Nee, Entschuldigung, ich an der Stelle muss ich das vielleicht mal kurz korrigieren. Ich meinte tatsächlich mit jetzt die Idee in Richtung KGB zu gehen. Also ich habe auch mit einigen der Beteiligten geredet, die jetzt nicht hier sind, und eine Aussage lautete, naja, diese Idee, die lag irgendwie in der Luft. Also das war quasi, das lag auf der Hand, war sowieso am Hacken, man hatte kein Geld, man brauchte irgendwie mal einen anständigen Computer und das war quasi naheliegend. Ich weiß nicht, das wäre jetzt auch eigentlich eine Frage an dich, ob du das vielleicht nochmal, weil das ist für mich, denke ich, genauso wie viele aus dem Publikum, ist das irgendwie ziemlich weit weg, ob du vielleicht was zur Laune sagen kannst, aus der diese Idee herausgeboren ist. Ich habe ja vorhin versucht, was über die Wexbusters und so zu sagen und da mal so grob so ein Bild der Situation zu machen, so 80er Jahre, Wechselhaken und so.
Naja, ja. Eine Geschichte, die in dem Film, ich weiß nicht, wie gut rüberkommt, aber nicht so gut rüberkommt, ist, dass wir uns damals als echte irgendwie Elite-Runde verstanden haben. Wir waren irgendwie von ganz wenigen, naja, mit dem Verstehen, ja, das war eben ein treibendes Ding. Wir dachten, wir wären echt die Allerschärfsten und wir wären irgendwie die Einzigen, die das könnten, und wenn wir jetzt, dann könnten wir irgendwie die ganze Welt beherrschen.
grob gefasst. Und naja, und insofern war das für uns dann nicht so abwegig. So, das war die Idee irgendwie, wir sind hier wirklich am Start und jetzt müsste doch eigentlich jemand sich mal für uns interessieren. Jetzt müssen wir doch einfach mal hier ein bisschen so loskommen. Und das ging halt irgendwie überhaupt nicht, weil alle studierten und keiner hatte Kohle und 300 Baud-Modems und irgendwie alles langsam und elend. Und wenn man irgendwie was probiert hat, dann ist die Wächst gleich abgeraucht und dann kam die am nächsten Morgen alles in Scherben. Sowas war nicht schön. So, wir wollten halt vernünftige Hackprogramme schreiben und ordentlich irgendwie alles platt machen. So. Und es war natürlich auch so, es gab natürlich auch zu der Zeit dann irgendwie Leute, die saßen, die waren schon älter als wir, die saßen irgendwie in ihren Firmen fett und haben da ohne Ende Equipment gehabt und haben sich die schärfsten Programme geschrieben und haben sich die allergeilsten Sachen ausgedacht und das eben tatsächlich realisiert und das konnten wir nicht und da hatten wir eben Bock drauf, das wollten wir machen. Und da kannst du jetzt sagen, naja, dann hättet ihr doch nicht gleich zum KGB gehen müssen, sondern nur zur Daniel-Düsentrieb-Stiftung. Tatsache ist, es gibt diese Daniel-Düsentrieb-Stiftung in der Form nicht. Und wir hatten keine bessere Idee, als genau das zu tun.
Gab es dann mehr oder weniger unmittelbaren Anlass, wie er in einigen Darstellungen mal rüberkam, irgendwelche dubiosen Anfragen auf Messen, diese Geschichte, oder ist die...
Ja, bloß, ich meine, es gibt ja dann diese tollen Geschichten und eine der tollen Geschichten ist, wir sind dann auf einer Messe gewesen und da hatten uns irgendwelche Leute angequatscht, ob wir denen nicht irgendwelche Banken hacken könnten für sie. Und sie würden uns auch den C64 stellen. Und das war natürllich nicht realistisch. Und wir haben dann gesagt, naja, C64 schön und gut, aber wir wollen 1 Million, dann können wir irgendwie vernünftig. Und das wollten sie dann nicht. Dann ja, das war die Idee. Ich meine, es tut mir leid, das war die Idee. Die Idee war Cash auf dem Tisch und wir machen. Und das wollten sie auch nicht. Ich meine, das ist ja auch, kommt ja auch im Film nicht anders rüber. Das ist nicht irgendwie jetzt so gewesen, dass sie sagen, hey, toll, endlich Hacker da und jetzt können wir mal losmachen, sondern die wollten halt Software kaufen von uns. Haben sich eingebildet, dass sie von uns eben Software kriegen können. Tatsächlich haben sie ja auch Sachen gekriegt, aber nicht von irgendwie Leuten, die wie ich mit einem 300 Baud Akustikkoppler und irgendwie zusammengeklebten Batterien und einem Terminal ausgedient da rumgestochert haben.
Na gut, ich würde jetzt mal unterstellen, ein Großteil des Publikums kann diese Herangehensweise grob zumindest nachvollziehen. Nachvollziehend als Wort jetzt. Ich habe bei dir, Matthias, jetzt zum einen schon vor einer ganzen Zeit lang, aber jetzt auch vorhin in der Diskussion, da kam für mich bei dir so ein bisschen was rüber, ich würde jetzt mal so ein komisches Wort nehmen, moralische Entrüstung. Also du warst irgendwie, als du von der Geschichte erfuhrst, das hast du mal so gesagt, das war irgendwie, da war Schluss mit lustig so. Kannst du mal vielleicht sozusagen, wie diese Geschichte jetzt nur so von der Motivation sein? Ich meine, wir haben jetzt diese Darstellung gehört, naja, na Gott, da musst du mal anständiges Equipment her, da musst du mal einen Batzen Kohle her. Ich meine, wenn irgendwie die Schwachmaten mit dem C64 nicht hinhauen, dann geht man eben zum KGB. Ich meine, das ist vielleicht nicht ganz irgendwie richtig, aber es ist nachvollziehbar. Kannst du mal kurz versuchen, das nochmal so, wie das auf dich damals gewirkt hat?
Ich meine, ich weiß nicht, wie das bei dir ist, aber mir passiert es nicht jeden Tag, dass mir einer sagt, ich spioniere, ich bin Spion. Also das fasst einen doch ganz schön an. Das hat mit Moral überhaupt nichts zu tun. Sondern du überlegst natürlich, was jetzt zu tun ist. Und ich weiß auch nicht, ob...
Ja, aber so ganz begeistert wart ihr damals nicht, oder? Hm? Aber so unmittelbar begeistert wart ihr jetzt irgendwie von der Aktion nicht. Also ich meine, ihr wart jetzt nicht, ihr fandet das nicht lustig, oder?
Von welcher Aktion?
Naja, von der KGB-Aktion.
Ich verstehe die Frage nicht.
Na, die Frage ist einfach mal die. Also ich sehe jetzt mal hier, ich sehe jetzt hier die Hacker-Realität und ich sehe die Journalisten-Realität. Und für mich ist in der Berichterstattung damals, auch bei Panorama, eine Menge nicht nur Ernsthaftigkeit rübergekommen, sondern auch, also diese Jungs, das ist kein Spaß, was sie machen, sondern die haben hier echt ins Klosett gegriffen. So.
Also meine Kurzfassung da als Antwort lautet, weil ich ebenso entrüstet bin und diese Entrüstung auch drastisch geäußert habe, das verstieß gegen die Hacker-Ethik. Das war nicht No Hacks for Money, sondern eben exakt Hacks for Money. Und das war nicht irgendwie Computer to the People, sondern irgendwie Computer Information to the Unterdrückungsapparat KGB. Also das war einfach völlig die falsche Linie auf jeder Ecke.
Gut.
Das ist, ich darf darauf sagen, es ist gut, wenn man ein gesundes Weltbild hat und das so einordnen kann. Das finde ich anerkennenswert.
Ja, bitte. Machst du das?
Ja, ja, ist richtig, gebe ich ja zu. Ich meine, es ist 10 Jahre her und heute denke ich da auch anders drüber.
Was ich noch sagen, nee, also nur kurz dazu, das kommt drauf an, ob du dich rein nur auf Technik stürzt oder ob du nebenbei auch noch Gesellschaftsanalyse machst und eben weißt, was für Systeme hinter bestimmten Geschichten stecken und das auch kritisch durchleuchtest. Aber wenn dann nur ein Abfahren auf die Technik vorhanden ist und wie geil, wir kommen da und da rein und ansonsten alles andere gar nicht zählt, dann können solche Geschichten jederzeit in noch schlimmerem Ausmaß weiter passieren.
Das ist richtig, ja. Also, ich meine, mach du mal lieber. Ich möchte mich nicht rechtfertigen.
Also, ich hoffe, es liegt hier ein grundlegendes Missverständnis. Also, KGB-Kerle würden sich bestimmt freuen, wenn sie plötzlich erfahren hätten, dass ihre Organisation so reich ist. Also, da waren auf dem Spiel, glaube ich, so 100.000 D-Mark pro Heck. Weiß ich nicht. Also die Organisation, die bestimmt mit Industriespionage innerhalb der Sowjetunion, also die sowjetische Institution, die mit Industriespionage sich beschäftigt, heißt ein bisschen anders. Und
dafür sprechen ja auch die Fakten, die dann irgendwie hießen, wir hatten eine Notadresse, bei der wir uns melden konnten, die im Handelsministerium, Quatsch, beim Handelsattaché der sowjetischen Botschaft lagen. Also das war kein KGB. In dem Sinne, dass wir jetzt da irgendwie Spionage betrieben hätten. Natürlich gab es dann irgendwie die Anforderung, wir sollten militärisches Material geben, aber Tatsache war, die wollten Software kaufen. Das war jedenfalls das.
Und die zweite Frage, ich verstehe ganz gut, dass halt Entstehung des Mythos seine Zeit braucht, aber immerhin, es hat 10 Jahre gedauert, damit man halt nicht so versteht, dass es das erste Buch zum Thema ist. Ich nenne Kuckucksegg, das halt halt nach dem heißen Spur entstanden ist. Jetzt, ich verstehe nicht, warum innerhalb Deutschlands brauchte man 10 Jahre, um halt ein Buch
Hey, pass auf, also die Geschichte mit Kuckucksei, das war ja, also ich meine, da habe ich meine eigene Theorie, selbstverständlich, aber es war ja so, dass die Öffentlichkeit auf dieses Problem, auf dieses internationale Problem durch das Kuckucksei aufmerksam wurde. Das hatte aber noch mit der Aufdeckung erstmal nicht so viel zu tun. Klar gab es dann irgendwie Hausdurchsuchungen, aber KGB war da alles noch nicht im Spiel. Ne? Also das war schon eine andere Geschichte so ein bisschen.
Ja, also ich meine, die moralischen die Werte, die konnte ich jetzt nicht so richtig rauskitzeln, muss ich sagen.
Ja.
Ist schade, so, weil Wau hat zwar sicherlich recht mit der HK-Ethik, so, da brauchen wir nicht drüber zu reden. Und auch du hast recht, wenn du sagst, gesellschaftliches Bild vernachlässigt, so, klar. Bloß sehe ich heute, jetzt wenn ich jetzt mal kurz mal wieder versuche, Parallele zu ziehen, ich meine, so die Tron-Nummer, da ist auch irgendwas schiefgegangen und da hat es auch ein bisschen damit zu tun, dass man sich da manchmal in irgendwelche technischen Zusammenhänge hineingräbt und dabei einen Blick für andere Realitäten verliert. Du meinst mit den Herren von der...
Das kommt in dem Film auch irgendwie ganz wenig rüber. Am Anfang wird über Ethik irgendwie überhaupt nicht kommuniziert in dem Film. Zum Schluss stellt sich so das Bild, für ein KGB gegen Geld zu hacken ist okay, aber Verfassungsschutz ist dann gegen die Hackerethik. Kommt irgendwie im Film ein bisschen blöd rüber, gerade für Leute, die überhaupt nichts mit dem Thema zu tun haben. Ich finde es schon irgendwie schade, dass man genau über diesen Punkt eben nicht diskutiert. Also was hat das jetzt mit der Hackerethik eben...
Also ich bin jetzt in Versuchung, mal ganz schnell eine Folie zu drucken und die hier auf dem Overhead zu legen. Ich wollte das eigentlich erst morgen früh machen.
Sagen, ja. Ich bin der einzige Hacker am Tisch. Also, Entschuldigung.
Naja, also jeder hat so sein eigenes Bild von einem Hacker und von der Ethik, die den Hacker umschreibt. Und wie es auch vorhin schon war, es gibt da nicht die eine reine Wahrheit. Und es ist schön, dass es eine Hackerethik gibt. Und ich finde es auch in Ordnung, wenn man die Punkt für Punkt einhält. Ja, aber es ist aber auf der anderen Seite so, dass ich auch von der Hackerethik erfahren habe, nachdem ich irgendwie angefixt war, nachdem ich irgendwas gemacht hatte und eigentlich schon längst wusste, was ich tun und was ich wissen will. Jetzt kann man mir natürlich irgendwie vorhalten, ja, ich hätte mich dann irgendwie erstmal auf die Hackerethik konzentrieren müssen, die auswendig lernen und dann hätte ich weitermachen dürfen, aber das war echt nicht der Punkt.
Ich meine, das klingt für mich jetzt so ein bisschen, es ist schön, dass es irgendwie 10 Gebote oder sonst irgendwelche ethischen Grundsätze gibt. Hauptsache, sie stören mich nicht bei dem, was ich tue.
Ich fand den Einwand hier eben ganz richtig. Also es wird über die Hackerethik gesprochen, es wird darüber gesprochen, ob das korrekt ist, für ein KGB zu arbeiten. Aber es wird eben sehr wenig darüber gesprochen, wie andere Geheimdienste an dieser Stelle gearbeitet haben, wie die Bundesdeutschen, sowohl der Verfassungsschutz, der Bundesnachrichtendienst, als auch das BKA gearbeitet haben, wie auch schon die Amerikaner ja lange dran waren. Und da muss man einfach zu sagen, so ein Stück weit bringt der Film, finde ich, das Gefühl rüber, Karl kam ab einem gewissen Punkt auf Paranoia. Und wir haben ihm das nicht so ganz abgenommen, gewisse Geschichten, die er erzählt hat. Aber sie hatten leider sehr viel Realität, weil eben bundesdeutsche Dienste durchaus in seiner Wohnung rumgelaufen sind. Weil sie auch ganz offen gezeigt haben, dass sie hinter ihm her sind an anderen Punkten. Und das ist, finde ich, ein sehr wichtiger Punkt der Realität, über den man an diesem Punkt reden muss. Ich meine, wir hatten immer zu der Zeit, als mir selber dann dieser KGB-Hack bekannt wurde, das war, als Karl sich dann mit dem Verfassungsschutz zuerst und später dann mit dem Bundeskriminalamt eingelassen hat, hat er immer gesagt, ich komme damit klar, ich kriege das hin, ich sage da nur, was nötig ist. Und das ist ein Punkt, wo ich mich damals mit ihm sehr drüber gestritten habe. Und wenn ich weiß, dass da heute immer noch irgendwo 1000 Seiten Aussagen rumschimmern und rumliegen, in die man natürlich nicht reingucken kann nach bundesdeutschem Recht, egal wie anverwandt man ist oder sonst wieder mit dem Fall betraut, dann wird da natürlich auch eine ganze Menge mehr drin stehen. Und ich denke, das ist, glaube ich, auch das ganz Wichtige für Leute, die heute damit zu tun haben, mit dem Thema, lass dich halt eben mit gar keinem dieser scheiß Geheimdienste ein. Der Staat hat an dem Punkt den längeren Hebel, wenn man sich in seine Maschinerie reinbegibt. Wir hatten eigentlich damals, weil Karl und ich kamen ja so aus der autonomen Szene, mal den Grundsatz, Anna und Arthur halten das Maul. Und ich denke, das ist ganz wichtig in diesem Zusammenhang. Ein anderer Punkt, der jetzt hier schon angesprochen worden ist, auch von Wau. Also ich bin auch heute noch stinksauer auf Lerche und Scheunemann. Ich finde, dass sie in einer sehr unverantwortlichen Weise Karl benutzt haben, um für sich Profit daraus zu schlagen. Sie konnten nicht übersehen, in welchem psychischen Zustand er sich zu diesem Zeitpunkt befunden hat, nachdem er auch schon längere Psychiatrieaufenthalte hinter sich hatte, wo er ganz legal von diesem Staat mit heftigsten Drogen zugepumpt worden ist und was auch sehr viel mit seinem Tod und dem weiteren Verlauf dieser Geschichte zu tun hat. Und von daher kann man das an diesem Punkt immer nur wieder sagen. Ich finde es schade, dass das Buch den Konflikt nicht geführt hat. Wir haben das damals als Freunde in unserer Dokumentation des Falls, die wir 89 erarbeitet haben und dann auf dem damaligen Chaos Computer Kongress vorgestellt haben, benannt und haben da auch ganz klar gesagt, das sind für uns an diesem Punkt Arschlöcher, wie sie sich verhalten haben. Ja, also ihnen war durchaus diese Broschüre bekannt, auch ihre namentliche Nennung, auch durchaus, wie wir sie dort beschrieben haben. Sie haben das damals nicht gewagt, dagegen zu klagen, sagt ja vielleicht auch genug darüber aus. Ja, vielleicht soweit erstmal.
Meine Frage richtet sich an Freke, Pengo und an den Journalisten, von dem wir hier unten immer noch nicht genau wissen, welche Rolle er eigentlich in dem Ganzen gespielt hat damals.
Darf ich ihn vorstellen?
Also...
Das ist Matthias Lehnhardt und Matthias Lehnhardt hat zu dem Panorama-Team gehört, was über eine Berliner Journalisten-Connection den Fall an den Verfassungsschutz, also indirekt an den Verfassungsschutz, gebracht hat. Also wir hatten sehr, er hat das gleich widersprochen.
Das stimmt nicht.
Hey,
pass auf. Wir haben dich zum Anwalt gebracht.
Hey, ja, indirekt. Es gab da noch einen Anwalt und dieser Anwalt führte genau einen Anruf und dann kam ein Boss aus Köln. Also das war so. Insofern, das waren naja, es war, ich hatte echt die Hosen voll zu dem Zeitpunkt und ich kann das heute einfach auch nicht mehr als, also ich kann das nicht zum Vorwurf machen, das war in Ordnung. Ich weiß nicht, wie man das hätte anders regeln können zu dem Zeitpunkt und bin nach wie vor der Meinung, dass das richtig war, das so zu tun. Also, denn in die Scheiße gefasst hatte ich ja ohnehin schon. Also das war dann nur noch ein weiteres Elend in dem Thema.
Vielen Dank, dass du den Journalisten jetzt kurz vorgestellt hast. Jetzt mal eine Frage. Das hat euch ja sicherlich damals sehr beschäftigt und ihr habt euch dadurch, dass es von den Medien auch stark aufgegriffen worden ist, bestimmt auch sehr intensiv damit auseinandergesetzt. Jetzt kommen knapp 10 Jahre später, ist dann Hans-Christian Schmidt auf euch zugekommen und hat gesagt, komm, jetzt schauen wir uns das Ganze nochmal an und erzählt mir mal was darüber. Was ich ganz gerne wissen möchte, ist, ob sich für euch dadurch etwas verändert hat. Weil ich habe bisher immer noch nicht gehört, dass ihr heute über die Sache anders seht und dass ihr heute sagt, hey, das war damals irgendwie Mist, was wir gemacht haben. Also vielleicht antwortet Pengo zuerst.
Naja, also ich meine, meine Meinung über die ganze Geschichte habe ich nicht geändert, weil ich, also ich kann einfach sagen, wie das auf mich gewirkt hat. Für mich war das irgendwie Vergangenheit. Ich hatte irgendwie das abgehakt und letztlich habe ich mich nicht als Mensch vollständig verändert, sondern ich bin immer noch irgendwie Computerfreak und ich interessiere mich immer noch für Technik und ich mache das inzwischen auch für Geld. Also ich bin da auch korrupt. So. Und insofern diese Korruption, die habe ich da auch nicht abgelegt. Für mich war das ohnehin damals nicht so eine problematische Geschichte. Ich hatte da keine richtigen moralischen Skrupel. Ich habe hier ich weiß nicht, das kann man vielleicht überhaupt gar nicht nachvollziehen. Das ist, ich kann es vielleicht auch selber nicht nachvollziehen, aber ich habe.
Aber du hast eben das Wort Ethik nach dem Motto, jeder hat sein reines Waschmittel da. Du hast Ethik mit reingebracht und jetzt sagst du, es gibt eigentlich keine. Warum benutzt du dann den Begriff Hackerethik, wenn du eh keine hast?
Nein, ich habe nicht gesagt Ethik, sondern ich habe gesagt Hackerethik. Und unter Hackerethik wird ein ganz bestimmter Text verstanden, wo Punkte drin sind, die man abhaken kann. Und wenn man die abhaken kann, dann ist man ein Hacker nach der Hackerethik. So. Ich habe natürlich auch eine Ethik. Natürlich habe ich auch ein Selbstverständnis von den Sachen, die ich tue und die ich lasse. Und vor diesem Hintergrund, von meinen prinzipiellen Grundsätzen, hatte ich damals kein Problem, zum in Anführungszeichen KGB zu gehen und habe diese Probleme auch heute nicht. Wenn das die Frage
war. Das heißt, du würdest das heute nochmal machen zum KGB gehen?
Nein, das würde ich nicht machen. Selbstverständlich nicht. Ich bin jetzt 10 Jahre älter und wenn jetzt irgendwie dieser Deal kommt, so nicht mehr auf den Tisch. Ich meine, damals war es für mich logisch und wenn ich jetzt irgendwie die Informationen hätte, wenn ich damals die Informationen gehabt hätte, die ich jetzt habe, hätte ich es vielleicht gelassen oder auch nicht. Aber was soll ich denn jetzt sagen? Soll ich jetzt sagen, natürlich würde ich es wieder tun? So ein Quatsch. Ich meine, dazu gehört auch einfach ein Alter und eine Geisteshaltung, die eben auch missen lässt, dass man vielleicht die gesellschaftlichen Zusammenhänge so erkennt und so ein vollständiges Weltbild hat. Also, ich weiß nicht.
Aber ich weiß nicht, wenn eh alles egal ist, warum finden dann überhaupt noch solche Kongresse statt?
Habe ich gesagt, dass es egal ist?
Kommt schon aus dem heraus, was du so sagst. Also jeder Hacker hat seine eigene Ethik und eigenes Weltbild.
Nein.
Liegt das irgendwie am Programm oder was?
Ja. Also ich möchte vielleicht nochmal versuchen, auf die Frage vorher zu antworten. Ich glaube, vor 10 Jahren, und da ist zu dem damaligen Zeitpunkt ja auch in Deutschland ein Buch über den Fall erschienen, Hacken für Moskau, ist, glaube ich, inzwischen vergriffen, oder? Ja, also in guten Bibliotheken vielleicht noch zu finden. Also ein Buch, wie jetzt entstanden ist, wäre vor 10 Jahren nicht möglich gewesen. Schon, weil die Beteiligten nicht alle dafür zur Verfügung gestanden hätten, die das heute getan haben. Und ich glaube vor allen Dingen, dass auch der Film nicht möglich gewesen wäre, sondern dass der damals noch 10 Nummern reißerischer ausgefallen wäre. Wir hatten ja vorhin hier schon die Debatte irgendwie größter Spionagefall seit Guillaume, so ein Quatsch, aber das war eben damals Medienschlagzeile und eben nicht nur in dieser Brennpunkt- oder Panorama-Extrasendung, sondern darauf haben sich ja auch die Medien dann weiter gestützt oder haben also von dieser Größe des Falles weiter berichtet, den ich da so nie gesehen habe. Also von daher, das Ding wäre vor 10 Jahren nicht möglich gewesen und ich war eigentlich sehr froh, als Hans-Christian so auf mich zukam, auch eine gewisse Portion Skepsis, kann das jetzt nochmal irgendwie, und im Großen und Ganzen bin ich mit den Produkten da auch zufrieden, weil das ist eben jetzt erst möglich gewesen. Meine eigene Rolle damals, ich habe nicht zu den Hackern gehört, tue ich heute nicht in dem Sinne, dass ich das bedienen könnte, bin froh, dass ich mein Microsoft Word irgendwie so benutzen kann, dass ich damit schreibe. Von daher kann ich nicht sagen, ich hätte da irgendwas anders gemacht. Klar hat man sich nachher gefragt, hättest du an irgendeinem Punkt Karl mehr helfen können? Hättest du an irgendeinem Punkt da sein müssen, wo du nicht da warst? Hast du ihn irgendwo mal abgewimmelt, wo du es hättest nicht tun dürfen? Hast du auch an einem gewissen Punkt dann gesagt, ey, dich eben nicht mehr damit auseinandergesetzt, wenn irgendwie zum 10. Mal Geschichten kamen, wie sowas mit Tschernobyl oder ähnliche Geschichten, wo ich dran wo er dann dachte, dran verantwortlich zu sein. Klar, das ist eine Sache, die man dann sich fragt und mit der man sich auch über einen langen Zeitraum auseinandersetzt, wenn halt ein guter Freund irgendwie dann tot ist. So. Und man auch nie erfährt, warum eigentlich. Ich meine, im Buch wird das auch klar, persönlich von meinem Gefühl her, denke ich, klar, hat sich umgebracht. Es war auch irgendwo dann logisch aus all dem, was die Jahre vorher passiert war. Und trotzdem kann ich mir ganz viele Indizien bis heute nicht erklären, die in diesem Zusammenhang eine Rolle spielen und weswegen auch alle Beteiligten die wahre Geschichte bis heute nicht kennen und wahrscheinlich nie kennenlernen werden.
Ja, das gucken wir mal. Also da würdest du mich jetzt zu einer Aussage reizen, weil mich hat das im Film eher ein bisschen gestört, dass der Film gleich in der zweiten Szene oder ich weiß nicht, relativ ganz am Anfang diesen Satz hat, der 23. guten Tag zum Sterben, und dass da im Grunde genommen so ein Selbstmord nahegelegt wird. Ich meine, deswegen frage ich, es steht so in der Doku, ja, aber die Doku muss ja nicht irgendwie aller unserer Meinung sein, also...
Da stand Hans-Christian auf der Bühne, da standen noch ein paar Leute dabei, und dann ging es darum um die Recherche, und dann ist ihm so, er hat ja versucht, auf gar keinen Fall dieses heikle Thema, die Mythosbewahrer, die Mordtheorie dann doch noch ein bisschen unterstützen wollen, gegen die anderen, die Selbstmordanhänger auszuspielen, ne? Hat sich kurz versprochen, als jemand, der wirklich sich ganz intensiv damit beschäftigt hat und somit von sich zufällig verraten, dass er auch an die Selbstmordvariante eher ihm wahrscheinlich erscheint. Also ähnlich rumgekleistert hat wie gestern hier unser Mensch von der Mordkommission, der eigentlich nur sagen wollte, Leute, ich sehe Fakten und es sieht so aus. Und diese Bigotterie, diesen unbedingt da einen Mythos irgendwie drehen zu wollen, also, die geht mir auf den Geist. Da finde ich Pengo klasse, den ich wirklich so wunderbar unbigott empfinde, der eben da oben sitzt und sagt, mein Gott, ich habe mich damals von eurer Sicht aus oder von der Hacker-Ethik-Sicht aus wie ein Arschloch verhalten, das würde ich irgendwie nochmals ein Charakterzug. Und irgendwo hat der Hengo auch letztendlich eine Sache ausgesagt, nämlich dass fast alle hier in dem Raum, ja, letztendlich im Grunde fast ähnlich handeln würden, wenn sie so irgendwie die Fähigkeiten hätten, um das zu machen. Ich kenne ganz viele Leute hier, also so die ich so mitbekommen habe, die bei mir am Telefon hängen, die wissen wollen, wie kann ich hacken, wie kann ich was betrügen, wie kann ich einen Laptop erstmal kriegen, um dann die Bank damit leer zu machen. Ja, ich kriege Anrufe von Leuten, die unbedingt rausfinden wollen, wie sie den Geliebten ihrer Frau ermitteln können durch Hacker, die dann mal kurz in die Telekom reinkriegen. Ich kriege mit Leute, die wirklich wie ein Blöder sich hinstellen und sagen, ich habe dies gemacht, ich habe das gemacht, ich kenne Kids, die sagen, wir sind cool, und ich kenne Leute jetzt, seit ich hier auf den Kongress gehe, die 15 Jahre älter sind und wo ich sehe, sind ganz prima Menschen geworden. Genau die gleichen. Und die auch gelernt haben. Und alles andere finde ich wie Gott.
Ja, wobei du hast damit jetzt irgendwie jetzt für meine Begriffe ein, zwei Sachen in einen Haufen geworfen. nämlich irgendwie den Selbstmord und irgendwie die Geisteseinstellung. Und was den Selbstmord betrifft, da gibt es für mich auch und aufgrund der Art und Weise, wie sich bestimmte staatliche Stellen zu dieser Frage bis heute äußern, einfach große
Zweifel. Pass auf, Andi, aber das Problem ist, diese Art von Diskussion führt absolut zu genau gar nichts. Und das war gestern bei der Tron-Diskussion schon irgendwie von vielen Leuten einfach nicht als sinnvolle Diskussion empfunden. Und das sollten wir jetzt hier auch lassen. Der Tod von Karl ist 10 Jahre zurück. Und das, was wirklich zählt, ist, dass er tot ist. Das ist das, was wirklich daneben gelaufen ist. Und wie es das dazu gekommen ist, das werden wir hier auf gar keinen Fall in irgendeiner Form weiter ergründen können. Das ist einfach mal abgefahren, der Zug.
Ich bin... Es hat jemand geatmet.
Ich würde gerne nochmal Hans Christian zu diesem Sachverhalt, aber in einer anderen Art und Weise fragen, nicht zum Tod, sondern ich meine, was du ja auf jeden Fall gemacht hast, das zeigen für mich deine Interviews und auch die lange der Recherche, die du gemacht hast, du hast dich versucht, in die Menschen hineinzudenken. Kann man das so behaupten? Nicht, dass ich dir jetzt irgendwas unterstelle. Ist das für dich nachvollziehbar, was da abgelaufen ist? Kannst du dich in die einzelnen Charaktere reinversetzen oder sagst du bei bestimmten Leuten, also jetzt, das ist eine ganz persönliche Frage, wie du sozusagen von deinen Wertekriterien, die ja irgendwo in so einem Film auch mit einfließen, wie du dich sozusagen zu den einzelnen Charakteren, in die du dich ja zumindest zwangsläufig mal für einen kleinen Moment hast hineinversetzen müssen, in diesen Gesprächen, wie bist du mit denen klargekommen? An welchen Stellen gab es vielleicht Punkte, wo du gesagt hast, also so ein Idiot oder mit was für Irren rede ich hier? Ich weiß nicht, ob es solche Punkte gab.
Da gibt es unterschiedliche Situationen. Man redet manchmal mit Leuten, in die man sich sehr gut hineinversetzen kann und redet manchmal mit Leuten, deren Motive man weniger gut nachvollziehen kann. Alles in allem habe ich es eigentlich immer als Vorteil empfunden, von außen zu kommen, mit all dem bisher noch nichts zu tun gehabt zu haben, und hatte auch immer das Gefühl, ich kann wie jemand, der sammelt, mir all diese Sachen und eben auch unterschiedlichen Realitäten anhören. Und so habe ich es gemacht, und weil ich alles in allem zu einem bestimmten Schluss gekommen bin oder zu einer bestimmten Sichtweise der Dinge, auch nach langer Diskussion mit Michael Gutmann, meinem Co-Autor, deswegen sieht der Film so aus, wie er aussieht, und deswegen ist auch die Todesart so offen gelassen. Mich stört es auch fast so ein bisschen, dass ich manchmal dann das Gefühl habe, bei dir so eine Tendenz rauszuspüren, dass ich fast den Eindruck habe, dir wäre es jetzt lieber, wenn man wüsste, er wäre ermordet worden. Ich sehe den Fall Karl Koch und Ron auch sehr, sehr unterschiedlich. In dem Buch stehen alle Meinungen nebeneinander, weil ich die Meinungen der anderen auch respektiere, und die gehen von er lebt noch bis zu er wurde vom KGB ermordet oder er wurde vom CIA oder von was weiß ich wem ermordet. Nur nach Anhörung all dieser Stimmen ist für mich die größte Wahrscheinlichkeit eher dieser Selbstmord.
Nee, klar, aber trotzdem nochmal, du hast jetzt eine Frage von mir nicht beantwortet, nämlich ganz konkret mal gefragt, gab es für dich Leute, mit denen du Interview geführt hast oder die hier an dieser Angelegenheit behandelt waren, wo du Probleme hattest, das nachzuvollziehen, was da gelaufen ist, oder besteht die Welt einfach aus lauter lieben Leuten, die man versteht, und das Resultat ist dann trotzdem irgendeine Sache, wo man im Resultat sagt, also irgendwas ist hier doch ganz gewaltig schief gelaufen. Also kannst du da...
Wirklich sehr, sehr unterschiedlich. Ich habe mich auch mit zwei Verfassungsschützern unterhalten. Ich habe mich mit einem dieser beiden betreffenden Journalisten unterhalten und konnte natürlich überhaupt nicht nachvollziehen, wieso der so gehandelt hat, wie er gehandelt hat. Oh. Weiß nicht, ob das so wichtig ist. Ich habe, wie gesagt, mir all das mal angehört und habe weiter Fragen gestellt.
Ja, für mich ist halt interessant, wie entsteht so ein Film? Dann entsteht ja, dass du, also mein Eindruck war, ich habe auch nicht so oft mit Drehbuchautoren zu tun, du hast dir ein Bild gemacht, ein sehr umfassendes Bild, und dann hast du irgendwie ein Kompilat gemacht.
Ein Film
entsteht. Und dann hast du noch eine Prise Dramaturgie reingewürzt, oder wie macht man einen Film? Vielleicht kannst du das mal grob... Nee, ich meine, mich würde es einfach mal so als Vorgehen... Wir können,
falls das keinen interessiert, kann ich das auch mit Hans Christian erzählen. Außer Andi noch jemand so genau wissen möchte,
der Film ist das Produkt unserer Bemühungen. Weiß nicht, wie viele Interviews haben wir geführt, mit 10, mit 15, mit 20 Leuten. Manchmal waren wir da zweimal, manchmal waren wir da fünfmal. Irgendwann legt man das alles wieder beiseite und versucht, sich sowas wie eine Essenz dessen zu bewahren. Oder wenn jemand wie Freke vorhin sagt, er glaubt, wir haben da ein Gefühl getroffen, dann ist das für mich eigentlich ein großes Kompliment. Und ein Film kann nicht so funktionieren, dass er versucht, all diese 20 Zeitzeugen möglichst noch mit einer kleinen Diskussion über die Ethik im Film beinhaltet und was auch immer. Da sind Punkte, die haben einfach unter den Tisch fallen müssen, über diese ganze Journalistengeschichte, über Wagner, über das Team bei Panorama. Da hätte man einen zweiten Film machen können, da war so viel Material. Man hätte auch noch weiter recherchieren können, hätte auch noch mal versuchen können, mit den Verfassungsschützern zu reden. Der zweite Punkt nach diesen Recherchen ist dann der, dass man versucht, einen Film zu erzählen, der im Kino als Film funktioniert, weil alles andere würde man nicht als Spielfilm machen, sondern würde man eben nur ein Buch schreiben. Aber Beruf ist eben, oder das, was ich machen will, ist ein Spielfilm. Und deswegen hat der Film dann auch ganz deutlich den Mut zur Lücke. Wie soll man eine Geschichte, die sich über 4 Jahre hinwegzieht, in 2 Stunden erzählen, ohne da unglaublich viel wegzulassen oder zu verkürzen. Genauso macht es aber jeder Dokumentarfilm. In dem Moment, wo du die Kamera in eine Richtung hältst, sparst du die andere Richtung aus. Ich weiß nicht, wer jemals den Anspruch formuliert hat, dass dieser Film die Wirklichkeit wiedergeben soll. Also ich glaube, so naiv ist niemand, dass er das glaubt, dass ein Spielfilm oder ein Dokumentarfilm das könnte. Weil, wie vorhin gehört, es gibt 20 Interviews und 20 Interviewpartner und 20 Wirklichkeiten.
Ich denke auch, wenn es noch irgendwie Fragen oder Beiträge aus dem Saal gibt, dann...
Und zwar geht es darum, das Gefühl, also auch die Sache, dass... ich bin in dem Moment eigentlich, habe ich mir das Mikrofon gegriffen, als es um die Hackerethik ging. Und auch darum, dass halt Hacken nicht nur das mit der Technik und das, sondern auch mit den Menschen. Und die Menschen, man kann ja in dem Film auch, das Weglassen ist eine Strategie und das Hervorheben eine andere. Nur ich finde, dass die falschen Teile der Menschen hervorgehoben wurden, dadurch, dass es wurde halt viel zu viel Computer gezeigt, ganz ehrlich. Also ich meine, ich find's toll, einen Computer zu sehen und einen Atari, und ich meine, es ist natürlich auch ein Hackerfilm. Nur wenn jemand vor dem Computer sitzt und sich seine Drogen reingepfiffen hat und seine 3-4 Kumpels vielleicht drumherum, jetzt kann ich mir die Hackerethik angucken und kann ich jetzt persönlich wegen später Geburt und sonst was natürlich mit weißer Weste drauf gucken. Ich habe nie was dagegen gemacht, ich könnte das auch gar nicht, nein. Gedankensammel,
so lange drauf gewartet. Die Konzentrationsfähigkeit ist nicht unbedingt irgendwie mit der Uhrzeit am Steigen. Vielleicht.
Nein, es.
Also ich glaube, was er sagen will. Danke. Mal langsam. Also was schon rüberkommen kann, ist, wenn jemand, der, sag mal, jetzt mehr in diesem Kitty-Alter ist, wie was dritte, vierte Generation, Chaos Computer Club, sich die Hackerethik anguckt und ganz moralisiert durch die Welt schaut und dann so einen Film sieht, der denkt sich: Wunderbare Kiste, das war vor 10 Jahren auch nicht anders. Für Geld machen wir alles und mit dem Verfassungsschutz wollen wir nichts zu tun haben.
Naja, also es darf, glaube ich, keiner von sich behaupten, dass das Bild, was die Öffentlichkeit von uns hat und von uns zeichnet, nicht auch auf uns selbst zurückwirkt. Ich glaube, wer wie Andi Reisender in Sachen CCC ist oder wer wie viele von uns den täglichen Posteingang im Club einfach nur anguckt, da kriegt man auch ein anderes Bild von sich oder von dem, was wir machen, was da draußen die Leute im Lande von uns halten, da kommt eine Heldenverehrung oder teilweise auch das exakte Gegenteil raus, dass ich glaube, es gibt niemanden, der sagen kann, das lässt ihn völlig kalt und da zieht er sich nicht ein bisschen was auch von an. Das ist ganz schön schwer gegen dieses sehr, sehr schräge Bild, was man da von außen sieht. Also wir haben jede Woche mindestens einen Brief, wo wir irgendwie Detektiv spielen sollen. Wir haben N-Briefe, wo gefragt wird, wie man diese oder jene Software kopiert. Wir haben ebenso N-Briefe, wo wir danach gefragt werden, wie man diesen oder jenen Dongle überwindet oder ob man nicht mal eben im Konto der Freundin nachgucken kann, von wem die eigentlich lebt und dieses und jenes. Also das ist wirklich erschreckend, was da an Briefen kommt. Irgendwann müssten wir mal einen Auszug da in der Datenschleuder veröffentlichen oder so, so zur allgemeinen Belustigung der Allgemeinheit.
Wir können mal gucken, ob sich die Anfragen nach dem Film verändern. Also sollten so ab Ende Januar die ersten Briefe kommen, ob wir nicht in Kontakt zum KGB auch immer gut Zeit vermitteln können, dann, Hans-Christian, ist immer schiefgelaufen. Ansonsten denke ich, belassen wir es jetzt dabei, oder?
Also ich wollte noch mal auf einen Punkt zu sprechen kommen, was mich sehr stört, dass ihr sagt, es gibt im Grunde keine objektive Realität, obwohl eine objektive Realität ist, Karl ist tot. Ansonsten löst sich alles auf in ganz viele kleine subjektive Realitäten. Dann frage ich mich, warum gibt es überhaupt das Internet? Warum verbindet das dann irgendwie subjektive Realitäten, wo jeder sein eigenes Bild im Kopf hat und nichts mehr zusammenfließt zu einer objektiven Realität? Was habt denn ihr für einen Wissenschaftsbegriff überhaupt noch im Kopf?
Ich hätte noch eine Frage an den Drehbuchautor. Gibt es... Beim Schreiben, hast du irgendeine, ich sage mal, unterschwellige Botschaft in diesen Film gelegt, die wir vielleicht noch nicht verstanden haben? Oder habe ich das Ding jetzt als Spielfilm, sage ich mal, so in Anführungsstrichen Kommerzkacke zu sehen? Oder gibt es irgendwas, was wir vielleicht übersehen haben? Oder was du möchtest, dass zum Publikum, was in so einen Film geht, transportiert werden soll?
Nee, ich glaube eigentlich ehrlich gesagt, dass ihr nichts übersehen habt.
Doch, ne, also ich wundere mich schon die ganze Zeit in dieser Diskussion, dass eigentlich niemand darauf zu sprechen kommt, dass man darin ja auch eine Auftragsarbeit im Rahmen der aktuellen Konspirationstheorien sehen kann, sozusagen. Wer in Zukunft noch das Wort Illuminati in den Mund nimmt, macht sich lächerlich. Und wer an Konspirationen glaubt, macht sich lächerlich. Wer A und B zusammenzählt und sagt, neue Cruise Missiles brauchen auch neue Ziele, das ist alles Zufall. Also irgendwo, ich bin noch nicht der Einzige, der das so empfunden hat, oder doch?
Nee, also wenn ich jetzt nochmal jetzt voreilig das Wort ergreifen darf, ich bin insofern dankbar für die Eingabe, als dass ich auch gar keine Lust habe aufzugeben, nicht doch vielleicht noch ein Stückchen Wahrheit eines Tages zutage zu fördern. Also Spielfilme mögen unterhaltsam sein und irgendwomit muss man die Abende verbringen, aber ob ich mich damit zufrieden geben möchte, mein Realitätsmodell mit einem Drehbuchautor jetzt rein irgendwie... Ich meine, jeder ist hier sein eigener Drehbuchautor, aber es gibt vielleicht auch übergreifende Drehbuchautoren und nichts anderes ist die Illuminatentheorie.
Ja, ich meine, wir haben doch dieses wunderschöne, bunte, klickige Internet gerade damit, dass jeder seine eigene Verschwörungslieblingstheorie möglichst breit publizieren kann und damit potenzieren wir ja gerade diese multiplen Realitäten, weil eben...
Ja, also,
aber da hast du vollkommen recht. Aber ja, Pirks, es ist jetzt.
Ich würde vorschlagen, diese Diskussion dann jetzt vielleicht tatsächlich draußen weiterzuführen, weil bevor wir jetzt wirklich über die Vielzahl der Realitäten reden, ich meine, wir haben heute hier sehr konkret erlebt, was irgendwie die Vielzahl der Realitäten für Grenzen haben. Da klingelt es dann an der Tür und da stehen dann irgendwie 12 Leute vom Landeskriminalamt. Schönen guten Tag, Parallelrealität.
Waren es nur 11? Wie viele waren es? 8 bis 10, na gut. Ey, lasst es gut sein für heute. Über Realitätsmodelle werden wir ganz sicher noch diskutieren. Aber vielleicht ein bisschen losgelöst von... Ja, Pallon, dann tu das, aber tu das draußen.
Andi, ich würde gerne noch eine Frage stellen. Also,
zum Sonntag.
Das ist ein Thema, was jetzt die ganze Zeit noch nicht angesprochen wurde. Ich rede gerade hier.
Ja.
Mich interessiert mal, warum war es eigentlich nicht möglich, dass das Umfeld dieser Leute, auch der CCC, rechtzeitiger irgendwie hätte eingreifen können? Das ist ja so ein bisschen auch unsere Rolle, so verstehe ich sie zumindest, oder war sie damals, ich war damals noch nicht dabei, dass wenn irgendwelche Geschichten in dieser Richtung laufen, dass zumindest versucht werden sollte, korrigierend einzugreifen, in welcher Form auch immer. Ich habe eine Stelle im Buch immer in Erinnerung, die würde mich mal interessieren, da heißt es wörtlich, glaube ich, Bau hätte gesagt, es hätte so eine Art Hilferuf gegeben nach Hamburg, da hätte er aber gerade keine Zeit gehabt. Und von daher wäre da nichts zustande gekommen. Hört sich ein bisschen komisch an. Ich denke mal, das ist auch nicht alles. Also da fehlen sich ja noch ein paar Informationen. Aber mich interessiert jetzt mal, hätte es damals die Möglichkeit gegeben, von den Leuten, die jetzt, sagen wir mal, den Hackbart, also den Karl Koch näher gekannt haben und jetzt auch aus dem CCC, vielleicht früher zu erkennen, dass der psychisch so labil ist, dass man mit ihm solche Geschichten nicht hätte durchziehen sollen, und B, dass der CCC eben doch noch irgendwie, wie soll ich sagen, ja, korrigierend oder helfend oder wie auch immer eingreift.
Nein.
Gab es zu der Zeit...
Lass mich doch mal konkret darauf antworten. Ich wurde konkret benannt. Die Leitstelle 511, Telefonvorwahl 0511, des Chaos Computer Club war einfach Hannover. Wir wussten davon, dass dort irgendwie Dienstagstreffen auch stattfinden in der Kneipe. Ich bin da auch 2-3 Mal gewesen und habe mir angeguckt, was sich da für eine Meute trifft. Ich kannte einige davon, hatte da eigentlich einen ganz netten Eindruck. Die beiden Figuren, die also Pepe und Petro und der zweite Lupo habe ich dort niemals gesehen auf den Dienstagstreff. Ich habe heute noch weiterhin zu einigen von denen einfach freundschaftliche Beziehungen. Einige sind auch zur Beerdigung von Karl Koch deshalb nicht gegangen, weil sie keinen Bock hatten, in irgendwelchen Staatsschutzkarteien aufzutauchen, weil jeder, der da zu der Beerdigung ging, wurde halt auch fotografiert, und die haben trotzdem ihre Erinnerung an Karl. Aus meiner Sicht damals war das einfach ein Erferkreis, der sich irgendwo entwickelte, wo eine Reihe von interessanten Leuten dabei waren. Und nach der Parole, die ich damals also sehr drastisch ausgegeben habe, nicht erpressbar bleiben als Grundhaltung, kam eine Zusammenarbeit mit irgendwelchen Diensten überhaupt nicht in Frage. Ich habe im Lauf der Jahre von vielen als Rückmeldung so privat gekriegt, dass sie mir dafür dankbar sind, dass ich das so hart gesagt habe, weil es hat sie vor einer Reihe von falschen Entscheidungen einfach bewahrt. Und irgendwann war es so, ich muss mir ja auch meine Brötchen verdienen, ich kann ja nicht ganz tags irgendwie Chaos machen, dann kommt da einfach irgendwie, kam da irgendwann mal ein Anruf von Hannover irgendwie, er wollte mich mal widersprechen, und in der Zeit hatte ich einfach keine Zeit, sondern Projekte, wo ich mir mein Geld verdienen musste und konnte nicht hin, und habe das dann einfach eine Zeit lang später eingeordnet. Vielleicht war das ein Zeitpunkt, wo ich noch was hätte machen können, und andere sagten, wow, so einfach war das alles nicht. Nur die Konsequenz, die wir als CCC daraus gezogen haben, ist, dass wir uns sehr stark bemühen, um die lokalen Gruppen, die irgendwie CCC machen wollen, hinzugehen, zu gucken, die Kontakte zu halten, um frühzeitig zu erkennen, ob dort irgendwelche problematischen Entwicklungen sind, die auch nur entferntest in kriminelle Tendenzen deuten oder in sonst wie gruppenzerstörerische Tendenzen deuten, um das abzuklären. Also das ist eine der Konsequenzen, die daraus gezogen wurde.
Also da muss ich aber noch was zu sagen, weil es ist zwar sehr schön, diesen Anspruch zu haben, aber in den Tatsachen wird der CCC diesem hohen Ziel nicht gerecht. Und es gab diese Tendenzen, es gibt Konsequenzen, die für Einzelpersonen daraus entstehen. Und ich finde es einfach nicht in Ordnung, so zu tun, als könne man irgendwie irgendjemandem bei solchen Problemen tatsächlich helfen, weil es ist so, dass Tron am Baum hängt. Ja, der ist tot. Und bei dem war klar zu erkennen, dass das, was er tut, einfach mal nicht in Ordnung ist. Das hat er jedem gezeigt, der es wissen wollte. Und jeder, der es nicht wissen wollte, hat es genauso gezeigt bekommen. Ja, scheiße nochmal. Und jetzt ist er am Baum und was jetzt? Jetzt stellst du dich hin und erzählst, ja, das ist unsere Tendenz und wir wollen helfen. Ich meine, vielleicht sollte man einfach mal, weiß ich nicht, das finde ich betrüblich.
Ich will das,
sich so hinzustellen und zu sagen, ja, das ist unser Ziel. Na,
Ja, lass mich mal kurz. Ich will auch ergänzen, gerade was diese Situation in Hannover betrifft, ist es ein Irrglaube zu glauben, da könnte jetzt der CCC mit seiner Wirkung aus Hamburg in dieser hannoverschen Runde irgendetwas bewirken. Das war genauso wie in allen anderen Städten einfach ein Freundeskreis, der sich aber vor allem auch durch die Technik und den Austausch von Informationen definiert hat, wie man das in vielen Clubs, Erferkreisen, Treffs oder was auch immer, Stammtischen beobachten kann. Ja, dass es die Liebe zur Technik und zum Spiel mit Informationen ist, die Leute dort zusammenbringt. Sie aber auch häufig völlig unterschiedliche Lebensbilder verfolgen und ihr Privatleben in eine ganz andere Richtung ausgestalten. So war zum Beispiel diese Ereignisse, die hier in diesem Film in anderer Form wiedergegeben worden sind, in dieser Runde als solche nicht nachvollziehbar. So, das ist nicht so, dass da auf einmal dann jeden Dienstag Drogensüchtige an den Tisch gesessen hätten oder so. Das soll man damit nicht glauben. Ja? Also da kann der CCC oder welche andere Organisation auch immer noch machen. Was man hier lernen muss aus dem Film, ist, dass hier jeder soll natürlich, was weiß ich, Spaß am Gerät haben, irgendwie Hacksport treiben, soll sein Leben definieren und soll seine Fehler selber machen, aber soll halt auch immer abwägen oder zumindest lernen, abwägen zu können, welche Auswirkungen es hat auf sein Leben und das ist wichtig.
Da kann ich da nichts zu sagen.
Vielleicht noch eine. Gibt es hier ein kurzes?
Ich denke, das ist jetzt schon gesagt worden, dass der Club sicherlich nicht die Aufgabe hat, in dem Sinne aufzupassen. Nur aber, um es auch nochmal geschichtlich einzuordnen, also in dem Moment, wo der Club, oder fangen wir es mal anders, der Club hat sich eigentlich auch immer als Krisenmanagement verstanden, also als Schnittstelle zwischen dem, was die Hacker treiben und erstmal, wie es in der Öffentlichkeit dargestellt wird und auch, sage ich mal, den Kontakt zu den entsprechenden Behörden aufrechterhält, wenn es notwendig ist. Dieses Krisenmanagement hat sich eigentlich immer recht gut bewährt. Das Problem, so wie ich es jetzt im Nachhinein sehe, und ich finde die Frage durchaus berechtigt, warum hat der Club nicht geholfen, war das einfach da, wo dieses Krisenmanagement wirklich gegriffen hätte, weil bis dahin muss jeder selber für sich entscheiden, was er tut und was er nicht tut, vom Club aus gar nicht möglich war, einfach aus der geschichtlichen Einordnung. Steffen war im Jahr vorher verhaftet worden, und der Club befand sich im Prinzip ab dem Zeitpunkt in einem Zerfleischungsprozess, der auch eine wirklich konstruktive Arbeit wahrscheinlich gar nicht ermöglicht hätte. Ob der Karl heute noch leben würde, wenn der Club, ich sag jetzt mal, sich vielleicht anders engagiert hätte, ist eine müßige Frage. Ja? Und ich denke mal, nur noch um es nochmal zu bestätigen, das fand ich auch von Pengo richtig, zu sagen, okay, diese Entscheidung kann einem auch niemand abnehmen. Jeder macht es so, wie er das für richtig hält, und es muss auch so sein. Und wenn der Club das Krisenmanagement aufrechterhält, wo es wirklich notwendig ist, das kann ich als Aufgabe vom Club noch akzeptieren. Alles andere wäre für mich der Big Brother.
Ja, direkt da drauf. Ich finde es sehr gut, dass der Club dieses Krisenmanagement betreibt. Wenn Hacker sagen, da läuft was schief, helft mir im Umgang mit staatlichen Organen. Das setzt aber voraus, dass jemand auf ihn zugeht. Und das ist in dem Moment ja nicht passiert. Und auch wir als direkter Freundeskreis haben das über 2 Jahre nicht mitgekriegt, wie sehr die Kiste gegen den Baum gefahren ist. Und daraus, denke ich, kann man jetzt nicht irgendwie ableiten, der CCC hätte da irgendwie krisenmanagementmäßig eingreifen können, um die Kuh vom Eis zu bringen. Und ich glaube, ansonsten sollten wir auch jetzt diese Runde hier mal schließen. Und wer Interesse hat, wir sind alle noch bis morgen hier, kann dann uns gerne auch einfach nochmal selber drauf ansprechen.
Kann ich noch kurz was sagen?
Ja.
Also ich fand es ganz wichtig in dem Film, also was ich da rausgenommen habe, ist, dass ich das total traurig fand, wie der sein Leben gelebt hat. Oder irgendwie für mich war das gar kein richtiges Leben, weil der immer nur traurig war, irgendwie schlecht drauf und der hatte überhaupt keine Freude. Und das hier. Ja, und das habe ich da für mich rausgezogen und ich fand es einen ganz schön traurigen Film. Nicht so schön.
Gut. Belassen wir es vielleicht dabei. Wir haben sicherlich morgen in der Veranstaltung, wo es auch nochmal explizit um Hackerethik und praktische Konsequenzen geht, Gelegenheit, dann auch ein, zwei Angelegenheiten anzusprechen.